Schön, dass ihr zu unserem vierten und letzten Thema dieser Serie da seid. Jesus ist die Antwort, wenn du wahre Freiheit willst. Wer von euch will Freiheit? Ist hier jemand, der keine Freiheit will? Schaut mal, wir alle brauchen Freiheit, oder? Weil wir ohne Freiheit uns gar nicht entfalten können. Ohne Freiheit würden wir unsere Persönlichkeit verlieren. Wenn wir immer nur fremdbestimmt wären, wenn wir keine eigenen Entscheidungen treffen könnten, dann wäre das Leben im Grunde nicht lebenswert, oder? Also jeder braucht Freiheit. Aber so viele Menschen auf dieser Welt sind nicht frei. Wir genießen hier in Deutschland die Freiheit, dass wir uns hier frei versammeln dürfen. Ja, draußen ist kein Mob, der mit Steinen auf uns wartet. Die Polizei ist heute auch nicht gekommen, hat hier alles dicht gemacht, sondern wir haben Freiheit. Sind wir uns dessen bewusst, was für ein Schatz das ist? Aber sind wir uns auch dessen bewusst, dass das nicht überall selbstverständlich ist? Gerade jetzt, wo wir uns hier schön im Warmen, im Trockenen, in Freiheit, in Frieden versammeln, sitzen Menschen irgendwo in ekelhaften Gefängnissen, in Arbeitslagern, unter den schlimmsten Bedingungen. Ihr einziges Verbrechen, sie glauben an Jesus. Die schlimmsten Länder, Nordkorea. Südkorea ist in Ordnung. Nordkorea hat die schlimmste Christenverfolgung, die es gibt. Gefolgt, ihr seht das hier auf der Karte, Afghanistan ist im Moment auch sehr, sehr schlimm. Und der Gedanke, in vielen Ländern dieser Welt werden Menschen einfach nur deshalb weggesperrt, weil sie an Jesus glauben. Und sie könnten es sich sehr leicht machen. Sie sagen einfach ihrem Glauben ab und schon sind sie frei. Aber sie tun es nicht. Und ich frage mich, wer in Wirklichkeit hier frei ist. Wer ist hier in Wirklichkeit frei? Der Christ, der im Gefängnis sitzt? Oder sein Gefängniswärter? Wer ist freier? Wisst ihr, es gibt einen Ausdruck von Freiheit, den sieht man nach außen nicht. Da denkt man, der Fall ist doch ganz klar. Der arme Christ sitzt im Gefängnis, der Gefängniswärter geht nach Feierabend nach Haus zu seiner Familie. Aber wer ist wirklich frei? Und ich glaube, es gibt eine Form innerer Freiheit, die der hat, der nach seinem Gewissen handelt, der sich nicht, nur weil es Druck von außen gibt, davon abhalten lässt. Wisst ihr, wie viele Menschen äußerlich frei sind, aber in Wirklichkeit sind sie Sklaven anderer Menschen? Sind wir nicht froh, dass wir keine Sklaverei haben? Ich bin auch froh, ja, dass ich nicht so den Herrn habe, der mir jeden Tag meine Aufgaben gibt. Also ich genieße auch die Freiheit. Aber wisst ihr, dass Menschen sich manchmal freiwillig in ein Gefängnis setzen? Ich gebe euch ein Beispiel dafür. So viele Menschen machen sich abhängig davon, was andere über sie sagen oder denken. Und es ist ja nicht völlig egal, oder, was andere von uns sagen oder denken. Also einen guten Ruf zu haben, ist eine gute Sache. Ja, also in einem gesunden Bereich ist das alles gut. Aber wenn ich nur deswegen etwas nicht tue, wovon ich eigentlich überzeugt bin, dass es richtig ist und wo mein Gewissen es mir sagt, dass ich es tun soll. Aber ich tue es nur deshalb nicht, weil ich Angst habe, was die Leute von mir denken. Dann setze ich mich in ein ganz kleines Gefängnis. In ein ganz kleines, enges Gefängnis. Eine selbstgebaute Gefängniszelle. Und ich setze mich da rein und ich lebe mein Leben lang in der Angst, was werden die anderen von mir sagen? Und das ist keine Freiheit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das bei mir war. Als ich gläubig wurde mit 18, 19 Jahren, war nicht jeder glücklich darüber. Also meine Freunde haben mich nicht verstanden. Meine Familie hatte ihre Fragen. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, wegen dieses Druckes einfach klein beizugeben. Einfach zu sagen, ach, ich mache was anderes. Und damals hat Gott mir einen Gedanken geschenkt, den ich nie mehr vergessen habe. Gott hat mir gesagt, in einer, wirklich, es war, ich habe jetzt keine Stimme gehört, aber es war eine so tiefe Überzeugung, dass ich genau wusste, das ist jetzt ein Gedanke, der kommt von Gott, weil ich habe mir den nicht selbst ausgedacht. Und der Gedanke war, Michael, wenn du das machst, verlierst du den Respekt vor dir selbst. Du verlierst den Respekt vor dir selbst und du wirst nicht mehr in den Spiegel schauen können und Respekt vor dir selbst haben. Und wenn du das machst, ist das nur der erste Schritt. Und es werden weitere Schritte folgen, die dich weiter von Gott wegführen und du wirst alles verlieren. Und da ist mir damals so, ich war noch ganz, ganz frisch im Glauben. Mein Glaube war wie ein ganz kleines, zartes Pflänzchen. Aber ich habe damals gelernt, wie wichtig es ist, nach seinem eigenen Gewissen zu handeln und nicht anderen Menschen zu erlauben, über meinen Glauben zu bestimmen. Weil wisst ihr, die Beziehung zwischen mir und Gott, und das ist mir damals bewusst geworden, ist etwas so Persönliches, dass ich nicht anderen Menschen erlauben darf, sich dazwischen zu stellen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist wahre Freiheit. Ja, und ich habe so einen Respekt vor Menschen, die um ihres Glaubens willen ins Gefängnis gehen, obwohl sie ein lockeres Leben hätten, also haben könnten. Sie müssten nur ihrem Glauben absagen, aber sie sagen, wie kann ich? Wie kann ich dem Jesus, der alles für mich gegeben hat, wie kann ich ihn verleugnen? Ich kann nicht, ich will nicht. Mein Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Das ist Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Und in den Augen des Himmels sind das die freiesten Menschen auf diesem Planeten. Wisst ihr, was ich meine? Und das glaube ich, ich meine, dass Brüder und Schwestern in Christus, unsere Brüder und Schwestern, zu, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist, aber die Zahl ist sehr hoch, dass sie im Gefängnis sitzen. Das sollte auch uns beschäftigen. Weil sie brauchen unsere Gebete. Sie brauchen unsere Ermutigung. Aber ich kann mich erinnern, ich habe vor einiger Zeit einen Artikel von Open Doors gelesen. Also Open Doors ist eine Organisation, die auch diesen Weltverfolgungsindex herausgibt. Und sie haben Leute interviewt, die aus verfolgten Ländern kommen, die wirklich, wo die Gemeinden bis aufs Blut verfolgt werden. Und dann hat einer von ihnen gesagt, erzählt unseren Brüdern und Schwestern in der Welt, was wir durchmachen, betet für uns, aber bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Betet darum, dass wir treu sind. Und ich dachte mir, krass. Ja, sie beten gar nicht, dass die Verfolgung aufhört, weil sie merken, diese Verfolgung, es treibt sie sowas von in die Arme von Jesus. Es macht ihren Glauben so stark. Das lese ich auch in der Bibel. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass die Christen nicht nur zahlenmäßig, sondern auch im Glauben immer stärker wurden, wenn sie verfolgt wurden. Ich wünsche mir keine Verfolgung. Ich wünsche mir wirklich Frieden. Aber wenn ich in die Bibel schaue, und ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, weil Jesus ist immer bei uns. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass, ich meine, lese es selber nach, Offenbarung 13, dann sehe ich, dass Zeiten kommen werden, in denen unsere Freiheit, die wir jetzt genießen, uns genommen werden wird. Wo wir entscheiden müssen, möchte ich nach meinem Gewissen handeln oder möchte ich anderen Menschen erlauben, mir meinen Glauben kaputt zu machen, weil sie mir mit irgendwelchen Konsequenzen drohen, weil ich einfach an Jesus festhalten möchte. Ja, aber das Ganze hat einen Vorteil. Wisst ihr, in der frühen Gemeinde, also auch in der Gemeinde der ersten 2-3 Jahrhunderte, musste jeder, der sich dafür entschieden hat für den Glauben, da musste sich überlegen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Das hatte den guten Vorteil, dass am Ende die in der Gemeinde waren, die völlig entschieden waren, mit Jesus zu leben. Als die Kirche später zur Staatskirche wurde, da war es plötzlich ganz schick, Christ zu werden. Und plötzlich waren die Kirchen voll mit ganz vielen Leuten, die auf ihren Vorteil bedacht waren und dachten, das Christentum ist jetzt so eine Welle, auf der ich einfach mitreite, um noch ein paar Vorteile abzusahnen. Aber Verfolgung ist Gottes Weg, wenn er das zulässt. Ja? Also ich sehe mich nicht danach. Aber wenn ich der Bibel glaube, wird es einmal dazu kommen. Aber es ist Gottes Weg, uns zu helfen, dass unser Glaube stark wird. Und nebenbei gesagt, diese Zeit wird die beste Zeit unseres Lebens. Also wenn die Bibel über Endzeit spricht, dann sagt sie das nicht, damit wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, uns fürchten und beten, lieber Gott, lass mich bitte vorher sterben, damit ich das nicht erleben muss. Ja, wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich dort, dass das letzte Gebet der Bibel ist, Amen, ja komm, Herr Jesus. Und das hat der Johannes gebetet, der all diese Dinge gesehen hat. Und er hat gesagt, komm schnell, lass mich da lebendig hindurchgehen. Ja, es wäre mir eine Ehre, wenn ich da lebendig hindurch darf. Und das ist das, was ich meine. Diese Zeit kann die beste Zeit unseres Lebens werden, weil wir Jesus in einer Intensität erleben, wie wohl noch nie zuvor. Aber mein Grundgedanke ist, frei, wirklich frei, ist der, der ein reines, ruhiges Gewissen vor Gott hat. Der sagt, Herr, ich folge meiner Überzeugung und ich tue das nicht, um einen Vorteil in dieser Welt noch einzuheimsen, sondern ich tue das einfach, weil es richtig ist, einfach weil es die Wahrheit ist, einfach weil du es bist. Aber es gibt so viele andere Formen von Gefangenschaft in dieser Welt. Ich meine, wenn ihr euch ein bisschen mit dem beschäftigt, was in China läuft, da wird ja die totale Kontrolle aufgebaut. Und das ist richtig furchtbar, wie diese Kontrolle in die persönlichsten, privatesten Bereiche des Lebens mit hineingeht. Ja, Freiheit? Wusstet ihr, dass wir heute noch Sklaverei haben? Der Menschenhandel boomt immer noch, auch 2023. Und es gibt so viele Menschen, die wie Tiere verkauft werden, gehandelt werden. Ja, und da reden wir nicht über eine kleine Ausnahme, das sind viele, viele, viele Millionen Menschen, die jedes Jahr wie Sklaven verkauft werden. Heute. Ich meine, ihr könnt das nachlesen. Ja, das ist hier, ich habe hier einfach mal eine Nachricht von der Hilfsorganisation Brot für die Welt rausgesucht. Ihr findet das an so vielen Stellen. Ja, Menschen, denen die Freiheit einfach genommen wird. Ja, die als Prostituierte eingesetzt werden. Die irgendwo Zwangsarbeit leisten müssen. Ja, das haben wir heute in unserer Welt. Das haben wir heute in unserer Welt. Freiheit. Jesus hat eine Botschaft der Freiheit verkündigt. Wenn wir, und ihr könnt das gerne mit aufschlagen, wenn ihr es möchtet, Lukas Kapitel 4 beschreibt uns, wie Jesus nach Nazareth kam. Das war die Stadt, in der er aufgewachsen war. Und wir lesen hier, wie er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Gemeinde ging, in den Gottesdienst, in die Synagoge ging. Und hier heißt es, er stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm eine Schriftrolle gegeben. Das war nicht so ein schön gebundenes Buch. Das war eine Schriftrolle des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Und Jesus steht jetzt auf und er nimmt diese Rolle und findet genau den richtigen Bibelvers, der seine Mission beschreibt. Und dann proklamiert er sich selbst als der Messias, indem er sagt, und er zitiert jetzt eine Prophezeiung aus dem Alten Testament aus Jesaja, eine Prophezeiung, die sich auf den Messias bezieht. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus, er stellt sich hier hin und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen. Schau, jetzt ist Jesus nicht gekommen, um auf der Erde eine Revolution gegen die Römer zu starten und ihre Gefängnisse zu sprengen, damit die Gefangenen alle weglaufen können. Welche Gefangenen meint er denn? Meint er die, die damals dort im Gefängnis saßen? Jesus traf Gefangene an jeder Ecke. Da waren Menschen, die waren von Dämonen besessen, von bösen Geistern, die Besitz von ihnen ergriffen hatten. Da waren Menschen, die einfach Sklaven waren ihrer kalten, harten Religiosität. Sklaven dieser unter der Knechtschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten und Ältesten, die sagten, wenn du richtig glauben willst, dann musst du das genau so, so, so und so machen. Das war eine Sklaverei. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Gefangenen Freiheit zu bringen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen, also das sind die niedergeschlagen sind, die tiefe Wunden in ihrem Herzen haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um denen Freiheit zu bringen und dann zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jetzt, das Gnadenjahr des Herrn war ein ganz besonderes Jahr, was wir im Alten Testament finden. Gott hat damals ein System geschaffen, um Menschen, die in Schulden geraten sind, nach 7 Jahren wieder frei werden zu lassen. Das heißt, da gab es einen Schuldenerlass und nach 7 Jahren waren sie wieder frei. Und das war dieses Erlassjahr, dieses Gnadenjahr. Und ich stelle mir vor, wie jeder, der sich damals verschuldet hat, ja, der vielleicht sein Grundbesitz weggeben musste, um Schulden zu bezahlen, der sich so gefreut hat auf dieses Erlassjahr. Dieses Erlassjahr war ein Sinnbild der Gnade Gottes. Und Jesus sagt jetzt, ich bin gekommen, genau für so ein Erlassjahr, dass ihr die Schuld, die ihr angehäuft habt in eurem Leben, loswerdet. Und die Menschen in der Synagoge, die dem zuhörten, die waren erstmal erstaunt und dann fingen sie an zu verstehen, was er ihnen eigentlich gesagt hat. Und es war alles in Ordnung, bis sie verstanden, dass er von ihnen redete. Bis irgendwann die Erkenntnis sich durchsetzte, Moment mal, der meint uns. Der denkt, wir sind gefangen. Der denkt, wir sind blind. Der denkt, wir sind zerschlagen. Und das ist das, was Jesus ihnen sagte. Ihr geht zwar, ihr seid religiös, ihr geht in den Gottesdienst, aber schaut euch doch mal euer Leben an. Ihr habt ein falsches Gottesbild und ein falsches Gottesbild ist ein schlimmes Gefängnis. Ihr seid blind, ihr seid gebunden, ihr seid stolz, ihr seid gefangen durch eure eigenen falschen Erwartungen, ihr seid gefangen durch eure Gesetzlichkeit, gefangen durch die Erwartungen, die ihr gegenseitig euch aufstellt. Und es wurde so schlimm, dass sie an diesem Tag Jesus töten wollten. Weil er plötzlich nicht nur von den anderen sprach, sondern von ihnen sprach. Wisst ihr, wenn wir echte Freiheit wollen, also wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir anerkennen, dass wir diese Freiheit brauchen, weil wir sie nicht haben. Wir müssen anerkennen, wir müssen auch zulassen, dass Jesus zu uns spricht. Ich meine, stell dir vor, du bist auf einem falschen Weg. Würdest du dich freuen, wenn es dir jemand sagt? Und Jesus ist gekommen, er liebt uns so sehr, dass er uns die Wahrheit sagt. Nicht, damit wir uns hinterher schlecht fühlen, sondern einfach, weil er uns liebt. Es ist doch kein Ausdruck von Liebe, wenn man jemanden in eine falsche Richtung laufen lässt. Vielleicht sogar auf einen Abgrund zulaufen lässt. Es ist Zeichen von Liebe, wenn jemand die Wahrheit sagt. Und ganz ehrlich, ich wünsche euch Freunde in eurem Leben, die euch so sehr lieben, dass sie den Mut haben, euch die Wahrheit zu sagen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie verrannt habt, wenn ihr in einer Sackgasse seid, wenn ihr euch vielleicht selber belügt, dann wünsche ich euch Freunde, die so ein Interesse an euch haben, ja, dass sie euch die Wahrheit sagen. Es gibt immer genug Leute, die lästern, ja, von denen rede ich gar nicht. Aber ich rede von Leuten, die sagen, du, ich hab dich so gern, ich sag dir die Wahrheit, ich sag dir, was ich denke, die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht immer so leicht. Die Wahrheit ist relativ leicht anzunehmen, wenn es eine Wahrheit über ein Thema ist. Also, wow, schönes, interessantes Thema aus der Bibel. Ich möchte die Wahrheit verstehen, ist ja auch wichtig. Aber das ist relativ leicht anzunehmen. Aber wisst ihr, welche Wahrheit am schwersten anzunehmen ist? Über mich selbst. Es ist die Wahrheit über mich selbst. Wenn Gott mir mal den Spiegel vorhält, was, wenn ich da was sehe, was mir nicht gefällt? Was ist, wenn Gott den Finger legt auf einen wunden Punkt? Was ist, wenn Gott sagt, du bist gefangen? Du bist ein Sklave deines Geldes. Du bist ein Sklave, weil du dich so abhängig machst von dem, was andere Leute reden. Versteht ihr? Also wenn wir über Freiheit reden, da reden wir über sehr viel. Und richtig interessant wird es, wenn Gott seinen Finger auf einen wunden Punkt in unserem Leben legt. Aber wenn wir verstanden haben, dass Gott uns liebt, dann wissen wir, dass was immer er uns zeigt, zu unserem Besten ist. Und er liebt uns zu sehr, um uns nicht die Wahrheit zu sagen. Und das haben die Menschen damals leider nicht gelernt. Aber es gab Andere, die haben es gelernt. Schaut mal, in Johannes 8 haben wir eine ähnliche Situation. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Merkt ihr, was passiert? Wenn ihr an diesem Wort bleibt, also lest, forscht und der Gebet wirklich nach der Wahrheit sucht, Jesus hat versprochen, wenn wir nicht nur oberflächlich die Bibel lesen, sondern wirklich dran bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Was macht die Wahrheit mit uns? Was sagt er hier? Die Wahrheit macht uns frei. Versteht ihr? Wahrheit ist nicht immer angenehm. Pass auf, ich glaube, es gibt sehr viel angenehme Wahrheit. Okay? Ich glaube, 90% oder mehr der Wahrheit ist richtig angenehm. Balsam für die Seele. Aber es gibt auch diese 10% oder vielleicht weniger. Ich habe jetzt keine Statistik, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt diese 10% von unangenehmer Wahrheit. Aber wisst ihr, dass wir die unangenehme Wahrheit noch dringender brauchen als die angenehme Wahrheit? Und ganz ehrlich, ich möchte ehrlich vor Gott treten können und so beten wie der Psalmist im Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Das heißt, Gott, wenn ich auf einem falschen Weg unterwegs bin, bitte zeig es mir. Wenn ich mich irgendwo festgefahren habe, wenn ich in der Sackgasse stecke, dann zeig es mir bitte. Herr, ich möchte jedes bisschen Wahrheit, das du mir zeigen möchtest. Weil ich verstanden habe, dass in allem, was du mir zeigst, du immer nur mein Bestes im Sinn hast. Merkt ihr, wie unser Gottesbild im Grunde der Anfang all dessen ist? Wenn Gott für mich so eine Art Polizist ist, jemand, der nur darauf wartet, mich bei einem Fehler zu ertappen und mich dann zu bestrafen, dann verstecke ich mich lieber, oder? Aber wenn ich weiß, Gott ist mein liebender Vater, in allem, was er tut für mich, in allem, was er mir sagt, hat er nur und wirklich nur mein Bestes im Sinn. Und ich vertraue ihm so sehr, dann vertraue ich mich ihm auch an, wenn es mal wehtut. Ich meine, ich vertraue mich meinem Zahnarzt auch an, auch wenn es wehtut, oder? Weil ich weiß, hinterher tut es mir besser. Also es tut mir gut, es geht mir besser, aber Gott ist jetzt kein Zahnarzt, aber Gott ist noch viel mehr der große Arzt. Und ich möchte mich ihm auch anvertrauen, selbst wenn er mal was abschneiden muss. Selbst wenn er mal operieren muss. Weil ich weiß, was er für ein Arzt ist. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Also sogar bei der Aussage haben sie die Augen zugemacht. Weil sie waren von den Römern besetzt. Ja, sie waren versklavt. Sie waren nicht frei. Also auch politisch waren sie nicht frei. Naja, wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Merkt ihr, über was für eine Gefangenschaft Jesus redet? Er redet hier nicht von den Römern. Die Römer waren nicht ihr größtes Problem. Ihr größtes Problem war die Sünde. Ja, wäre Jesus gekommen, um ein Reich auf dieser Erde aufzurichten, wären sie ihm alle gefolgt. Ja, das hätte gut gepasst zu ihren Ambitionen. Ja, so Israel als Weltreich. Die Römer endlich wieder rauswerfen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um so ein Reich zu bauen. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus wollte König sein, aber er wollte nicht König in Israel sein, er wollte König in ihren Herzen sein. Und sie hätten sehr gern einen König gehabt, der sich in Israel auf den Thron setzt. Aber Jesus sagte, ich möchte ein König sein, der sich auf den Thron deines Herzens setzt. Und viele wollten das nicht mehr. Nein. Ein König, der in unser Herz will? Nein. Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Und das ist die schlimmste Form von Gefangenschaft. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nur der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Merkt ihr, Jesus ist gekommen, um uns von jeglicher Art von Gefangenschaft frei zu machen. Und vielleicht sind wir manchmal wie diese Juden, die sagen, wir sind nicht unfrei, wir sind nicht Gefangene, wir sind doch frei, wir leben in einem freien Land. Und Jesus macht uns deutlich, dass es eine Gefangenschaft gibt, die über diese äußeren Dinge hinausgeht. Wie viele Menschen, Millionen in Deutschland, sind abhängig von irgendwelchen Substanzen? Und sie mögen sagen, wow, ich bin frei, ich kann nehmen, was ich will. Okay. Aber bist du frei, wenn du das nimmst? Probier mal, ohne auszukommen. Ja? Da merkt man, nein, sie sind nicht frei. Pornografie, ein Massenphänomen. Leute, es ist eine Seuche. Es ist eine Seuche. Eine Seuche, die zu so einer krassen Gefangenschaft führt, die Ehen kaputt macht, die Menschen innerlich völlig zerfrisst. Ja, es ist eine Seuche, die zu einer richtig krassen Abhängigkeit führt. Und es ist erschreckend. Es ist absolut erschreckend, wie weit diese Seuche verbreitet ist. Wer in der Pornografie festhängt, steckt in einer schlimmen Sucht. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, den macht er richtig frei. Das heißt, es gibt einen Weg daraus. Es sind so viele, die es erlebt haben. Aber es sind noch mehr, die da reinrutschen, jeden Tag. Und wisst ihr, wann sie anfangen? Mit 11 Jahren. Mit 11 Jahren fangen, also die Statistik sagt das, ja, mit 11 Jahren werden Kinder oft konfrontiert das erste Mal mit Pornografie. Was macht das mit ihnen in dem Alter? Es macht so viel kaputt in ihrer zarten Kinderseele. Ja, Leute, Gefangenschaft. Wir leben in einem freien Land. Wir dürfen uns frei versammeln. Aber sind wir frei? Ist Deutschland frei? Deutschland ist Weltmeister. Ich meine, schaut euch die Statistiken an. Deutschland ist Weltmeister in Pornografie. Schauen. Wirklich. Ja, Leute, unser Land ist nicht frei. Unser Land ist nicht frei. Und Gott sieht das alles. Gott sieht, welche Folgen es hat. Und Gott leidet darunter. Ja. Andere sind nicht frei, weil sie in irgendwelchen Konflikten stecken. Ja. Wie die zwei. Wisst ihr? Wenn ich Groll in meinem Herzen habe, wenn ich verletzt wurde, wenn ich einem anderen nicht vergeben kann, bin ich nicht frei. Ich habe vor einiger Zeit habe ich ein Video auf unserem YouTube-Kanal Bibelkompass veröffentlicht. Da ging es auch so um den Gedanken, dass Gott uns wirklich frei macht. Und da schrieb mir eine Frau zurück und fragte, aber was soll ich denn mit jemandem machen, der mich immer wieder verletzt, der einfach nicht aufhört mit dem Unrecht? Ja, soll ich dem noch vergeben? Ja, ich meine, es ist relativ leicht, einem Menschen zu vergeben, der einsichtig mit echter Reue im Herzen zu mir kommt und um Vergebung bittet, oder? Das sollte uns jedem leicht fallen. Ja, je nachdem, was es ist, das kann auch ein schwerer Weg sein, je nachdem, wie tief die Wunden sind. Aber was machen wir, wenn jemand uns verletzt hat und er hört nicht damit auf? Oder dem tut es gar nicht leid? Ha! Dann habe ich am Recht, ihm nicht zu vergeben, oder? Wisst ihr, was ich damit mache? Dann gebe ich der Person, die mich verletzt hat, Macht über meine Emotionen. Ich binde mich an die Person und ich erlaube ihr, mich fortgesetzt zu verletzen. Weil ich immer wieder dran denke, ich habe den Groll im Herzen. Wisst ihr, wenn man nicht vergeben kann, ist das ein schlimmes Gefängnis. Und jemand, der es nicht schafft, anderen zu vergeben, der einfach den Groll weiter hegt und pflegt, der anderen Person gegenüber, der ist nicht frei. Und so gibt es so viele Arten von Gefangenschaft. Und wir merken, das betrifft nicht nur Menschen in fernen Ländern, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis landen, das betrifft uns. Jesus bietet uns Freiheit an. Echte Freiheit. Und das Prinzip der Freiheit ist eines der wichtigsten Themen in der Bibel. Wisst ihr warum? Weil es so untrennbar mit Gottes Charakter der Liebe verbunden ist. Weil Gott Liebe ist, schenkt er Freiheit. Das ist eine der wichtigsten Prinzipien in der Bibel. Weil Gott Liebe ist, schenkt er Freiheit. Weil sich Liebe nicht kaufen lässt. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Liebe lässt sich nicht herbei manipulieren. Liebe kann man nur aus freien Stücken schenken und aus freien Stücken annehmen. Also weil Gott uns liebt, gibt er uns Freiheit. Aber diese Freiheit ist immer auch Verantwortung. Weil ich darf Entscheidungen treffen in meinem Leben. Aber ich muss auch Entscheidungen treffen. Ich kann ja nicht entscheiden. Wenn ich mich nicht entscheide, habe ich auch entschieden, nämlich mich nicht zu entscheiden. Das funktioniert nicht. Ja, das heißt, mit der Freiheit, die wir haben, haben wir auch eine Verantwortung. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen. Sie schreien nach Freiheit und meinen damit eine Freiheit ohne Verantwortung. Aber eine Freiheit ohne Verantwortung ist keine Freiheit. Ja, würdet ihr gerne in einem Land leben, in dem es absolute Freiheit gibt und jeder machen darf, was er will, folgenlos? Das wäre die totale Anarchie. Kein Mensch von uns wollte in so einem Land leben. Manche sagen, ich will keinen Gott, der mir sagt, was ich tun soll. Dann bin ich nicht mehr frei. Und merken dabei gar nicht, dass sie selber im schlimmsten Gefängnis sitzen. Ich bin davon überzeugt, die echte Freiheit gibt es nur in der Bindung an Jesus. Also wenn wir uns an Jesus binden, dann haben wir die maximale Freiheit, die es in diesem Leben gibt. Mehr geht nicht. Weil, versteht ihr, in Beziehungen gehen wir auch Bindungen ein. Schaut mal, als Mike und ich geheiratet haben, ja, und wir zueinander Ja gesagt haben, haben wir uns da in ein Gefängnis gesetzt? Nein, aber wir haben uns gebunden aneinander. Wir haben unseren Handlungsspielraum begrenzt. Ich habe gesagt, für mich gibt es jetzt nur noch die Maike. Punkt. Bin ich jetzt ein schlimmer Sklave, weil ich meine Augen nur auf Maike habe? Versteht ihr, was ich meine? Nein, das ist Ausdruck von Freiheit. Und so ist es im Glauben. Wenn ich mich an Jesus binde, dann heißt es, dass manche Optionen rausfallen. Die will ich nicht mehr. Ja, bin ich jetzt weniger frei, weil ich diese Option nicht mehr habe? Eben nicht. Ja, also die Bindung an Jesus ist wirklich die allergrößte Freiheit, die wir im Leben haben können. Wahre Liebe sucht Freiheit in Verantwortung. Ich sage es nochmal, wahre Liebe sucht Freiheit in Verantwortung. Nicht um egoistisch alles zu machen, wozu man Lust hat, sondern um mit meinem Leben Gott zu ehren und von meinen Mitmenschen ein Segen zu sein. Wenn ich das habe, dann bin ich frei. Und jetzt ist die Frage, Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Freiheit zu geben. Wie erlebe ich die Freiheit? Wie erlebe ich Freiheit von Schuld, die jeder Mensch ja auf sich geladen hat, oder? Jeder Mensch, jeder von uns. Ja, wenn ich sagen würde, alle Sünder mal aufstehen, ja, müssten wir alle stehen. Weil keiner von uns sagen kann, nee, meine Weste ist rein, ich kann da sitzen bleiben. Jeder von uns hat Schuld auf sich geladen. Die Frage ist, wie werden wir frei von Schuld? Und Jesus hat uns den Weg in die Freiheit gegeben. Wir kennen das so gut, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass sie die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist dieses Gottesbild, das ich liebe. Das ist das, was ich heute Vormittag sagte. Wenn Gott einen Grund suchen würde, um uns verloren gehen zu lassen, müsste er gar nichts tun. Weil wir allein ohne ihn sind wir eh verloren. Wenn Gott Fehler suchen würde, um zu begründen, weshalb er uns verloren gehen lässt, müsste er nicht lange suchen. Er kennt uns doch, oder? Wisst ihr, wir können ja vor anderen Menschen eine Maske tragen, vor Gott geht das nicht. Gott weiß ganz genau, wie wir sind, wenn keiner schaut. Ja, wir sind Meister darin, anderen Leuten was vorzuspielen. Aber wie sind wir denn wirklich? Die Frage ist, wie bin ich, wenn keiner schaut? Wie bin ich, wenn die Tür zu ist? Was läuft hinter der verschlossenen Wohnungstür ab? Was erleben meine Kinder? Was läuft in meinem Herzen? Versteht ihr? Gott weiß das. Wenn Gott einen Grund suchen würde, um mich verloren gehen zu lassen, hätte er ihn. Und er hätte recht. Wirklich. Wenn Gott mich verloren gehen lassen wollte und er wollte dem Universum zeigen, warum ich verloren bin, der Fall wäre klar. Aber Jesus sagt, ich bin nicht dafür gekommen. Mein Anliegen ist nicht zu schauen, dass möglichst viele verloren gehen. Mein Anliegen ist zu schauen, dass möglichst viele gerettet werden. Und wenn Gott dich sieht, dann überleg dir nicht, welche der vielen Fehler nehme ich dann, um zu beweisen, dass ich recht habe, wenn ich dich verloren gehen lasse. Sondern Gott sagt, nein, ich möchte, dass du meine Liebe verstehst. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Merkt ihr, das ist das biblische Gottesbild. Das ist das Bild, das Jesus uns gebracht hat. Kein Polizist, der uns eins reinswürgen will, der uns ins Gefängnis stecken will, sondern es ist unser liebender Vater, der seinen Sohn Jesus geschickt hat, der für unsere Schuld gestorben ist, weil er uns retten will. Und Jesus ist nicht gestorben, damit Gott uns jetzt mehr lieben kann. Er ist gestorben, weil Jesus uns liebt. Also macht euch das bewusst. Wenn Jesus an euch denkt, dann will er, dass ihr gerettet werdet. Ist das nicht schön, dass wir diese Gewissheit haben? Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wisst ihr, was hier steht? Ein Mensch wird gerettet, wenn er glaubt. Wenn ein Mensch sich entscheidet, nicht zu glauben, dann bleibt er verloren. Er geht nicht verloren, er bleibt verloren. Ja, weil wenn wir nicht glauben, dann bleiben wir in dem Zustand der Verlorenheit. Also wir werden nicht gerettet, weil wir diese oder jene Sünde getan, wir werden nicht gerettet, weil wir diese oder jene gute Tat getan haben, sondern wir werden gerettet wegen Jesus. Und wir gehen auch nicht verloren, weil jemand diese oder jene Sünde getan hat, sondern ein Mensch geht verloren, weil er dieses Angebot ausgeschlagen hat. Das ist die schlimmste Sünde. Ja, Jesus lässt uns nicht verloren gehen, weil wir Sünder sind. Also wenn ein Mensch verloren geht, dann geht er verloren, weil er die Hilfe ausgeschlagen hat. Weil er sagt, nee, das will ich nicht. Ja, weil dieses Rettungsangebot anzunehmen, das impliziert ja, dass ich mir zugestehen muss und Gott zugestehen muss, ich bin ein Sünder, ich kann mich alleine nicht retten. Aber wir sind so gern die Meister unseres eigenen Lebens. Wir geben so ungern zu, dass wir bankrott sind. Aber geistlich sind wir ohne Jesus bankrott. Und wir können uns nicht retten. Und Erlösung ist auch kein Geschäft mit Gott. Ja, ich zahle meinen Teil, er zahlt seinen Teil. Nein, es gibt einen Preis für unsere Erlösung und den hat Jesus ganz allein bezahlt. Und den bietet er uns als Geschenk an. Den bietet er als Geschenk an. Und es gibt so viele Menschen, die können keine Geschenke annehmen, auch von Gott nicht. Und sagen, das muss ich mehr arbeiten. Da muss ich noch fleißiger arbeiten. Noch mehr Wallfahrten machen. Noch mehr Gebete verrichten. Und dabei will Gott das gar nicht. Gott will einfach nur, dass wir wie Kinder dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Oder schaut euch mal diese Aussage an. Paulus bringt den gleichen Punkt rüber. Darum ist jemand in Christus, also ist jemand bekehrt, ja? Ist jemand im Glauben an Jesus, ist er eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott. Wie viel ist von Gott? Alles. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Also Gott hat von sich aus Initiative ergriffen. Er hat von sich aus die Menschen mit sich versöhnt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Merkt ihr, was hier passiert? Es ist nicht, dass wir einen grimmigen Gott haben und es muss ein Opfer gebracht werden, damit der grimmige Gott besänftigt wird durch das Opfer. Nein, das wäre eine völlig heidnische Vorstellung. Was die Bibel sagt, ist, dass Gott das getan hat, weil er uns liebt, nicht damit er uns wieder lieben kann. Und Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Als die Welt nicht nach ihm fragte, ging er diesen Schritt. Und er hat diese Versöhnung bewirkt durch Jesus. Und er steht hier, er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und das ist das, was ich sagte. Ein Mensch geht nicht verloren, weil er diese oder jene Sünde getan hat, weil durch das, was Jesus getan hat, rechnet er der ganzen Welt ihre Sünden nicht zu. Aber jetzt sind wir Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Mensch wird gerettet, wenn er sich versöhnen lässt mit Gott. Ein Mensch geht verloren für die Ewigkeit, wenn er sich nicht versöhnen lässt mit Gott. Es ist ein Geschenk. Es ist wirklich, wirklich ein Geschenk. Aber es fällt manchmal so schwer, ein Geschenk anzunehmen, oder? Weil wir wollen immer so, ja, wir wollen unseren Teil dazugeben. Und Gott sagt, du hast gar nichts, was du dazugeben kannst. Das ist himmlische Währung, ja, davon hast du nichts auf deinem Konto. Der Preis ist bezahlt. Und du kannst es annehmen, aber wenn du es annimmst, hat es Folgen. Und wisst ihr, wenn das Evangelium nur in der Vergebung der Schuld bestehen würde, würde jeder es annehmen. Versteht ihr? Wenn das Evangelium nur darin bestehen würde, dass Gott uns das schlechte Gewissen wegnimmt, weil er uns die Schuld vergibt und wir dann einfach ein bisschen freier weiterlaufen können im Leben, dann würde es jeder annehmen. Aber beim Evangelium geht es nicht nur um Vergebung der Schuld. Es geht darum, dass Gott sagt, Mensch, ich liebe dich so sehr, ich will dich verändern. Ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dein Leben verändern. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich annehme, so wie du bist. Aber ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Versteht ihr? Warum will Gott uns verändern? Aus dem gleichen Grund, weshalb er uns unsere Schuld vergibt. Aus Liebe. Alles, was Gott tut mit uns, tut er aus Liebe. Wenn Gott mir eine Sünde zeigt, dann zeigt er das aus Liebe. Wenn Gott mir meine Schuld vergibt, tut er das aus Liebe. Wenn Gott mir ein neues Herz schenkt und mir Kraft gibt, ein neues Leben zu führen, dann tut er das aus Liebe. Wenn Gott mir hilft, aus irgendeinem selbstgebauten Gefängnis auszubrechen in seiner Kraft, dann tut er das aus Liebe. In allem, was Gott tut, wird er durch Liebe getrieben. Liebe ist die größte Macht des Universums. Schaut mal, hier steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist der größte Tausch aller Zeiten. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, um uns seine Gerechtigkeit zu geben. Er wurde so behandelt, wie wir es verdient haben, damit er uns das geben kann, was er verdient hat. Er nahm unseren Tod auf sich, den wir verdient haben, damit er uns sein Leben schenkt, das er verdient hat. Merkt ihr? Gott wird in Christus Mensch und er nimmt die Strafe, die er den Menschen geben muss als der gerechte Richter, auf sich selbst, weil er Liebe ist. Und jetzt bietet er jedem Menschen den Weg in die Freiheit an. Wisst ihr? Für jeden Menschen ist die Tür offen. Die Brücke ist gebaut, wenn ihr wollt. Aber Gott zwingt niemanden über die Brücke. Ja, sondern diese Einladung, ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, das ist kein gutes Werk, das wir vollbringen. Aber wir lassen uns auf das Geschenk ein, auf diese Versöhnung, die Gott erwirkt hat. Das ist kein Verdienst. Ja, wenn ich euch ein Geschenk mache, das ich teuer bezahlt habe, und ich stelle euch das hin, ich bringe euch das nach Hause, und ihr packt dieses Geschenk aus und nehmt es dankbar an, dann habt ihr euch dieses Geschenk nicht verdient. Ihr nehmt es einfach an. Und so ist es mit uns. Wenn wir das Geschenk der Erlösung annehmen, dann ist das kein gutes Werk, das wir tun, mit dem wir uns etwas verdienen zu diesem Geschenk. Wir nehmen einfach nur dieses hundertprozentige Geschenk Gottes an. Jetzt würde ich euch gerne was zeigen. Paulus schreibt im Epheserbrief, wodurch wir gerettet werden. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Schaut euch mal diesen Text an. Was steht hier? Wodurch werden wir gerettet? Was steht hier? Wodurch? Hier steht Glauben. Und wodurch noch? Aus Gnade. Hier stehen zwei Worte, durch die wir gerettet werden. Durch Gnade und durch den Glauben. Ich will das mal mit einem einfachen Bild vergleichen. Schaut mal, es ist wie ein Stromkreislauf. So, die Techniker unter euch werden das jetzt vielleicht schätzen. Wie ein einfacher Stromkreislauf mit zwei Schaltern in Reihe geschaltet. Hier ist die Glühbirne. Wie viele dieser beiden Schalter müssen eingeschaltet sein, damit es leuchtet? Beide. Ganz einfach, oder? Okay, wisst ihr was? Die Gnade ist das Geschenk Gottes. Durch Jesus Christus hat er für jeden Menschen diesen ersten Schalter betätigt. Für jeden Menschen. Das heißt, schon bevor du geboren wurdest, hat Gott diesen Schalter für dich eingeschaltet, weil er sagt, ich liebe dich, ich habe deine Schuld bezahlt, ich rechne dir deine Sünden nicht zu, ich will dich retten. Ja, für jeden Menschen sagt Gott, ich meine es gut mit dir. Der Schalter ist gedrückt. Aber wir haben den zweiten Schalter. Und diesen zweiten Schalter reißt uns Gott nicht aus der Hand. Diesen zweiten Schalter haben wir in der Hand. Und der ist Glauben. Und Glaube ist mehr als, naja, ich glaube an die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern Glaube heißt, ich vertraue Gott an. Ich vertraue mich Gott an. Ja, vielleicht habt ihr mal diese Geschichte gehört von dem Seiltänzer am Niagara-Fall, der da mit seiner Schubkarre immer rüberfuhr über dieses Seil. Ja, und die Leute, die Masse jubelte ihm zu und er fragt, glaubt ihr, dass ich das schaffe? Ja, ja, riefen sie alle. Dann sagt er zu einem, dann setz dich rein. Wenn du glaubst, dass ich das schaffe, dann setz dich rein. Merkt ihr? Das ist der Glaube. Gott sagt, setz dich rein. Weil Glaube hat Folgen. Vertrauen hat Folgen. Vertrauen ist immer der Startpunkt für ein neues Leben. Wenn wir einem Menschen vertrauen, dann hat das Folgen für unsere Beziehung. Folgen für unser Leben. Merkt ihr? Das ist Glaube. Das heißt, Glaube heißt, ich nehme das Geschenk an. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass Gott damit alle Schuld bezahlt hat. Ich glaube es ihm. Und ich höre auf zu versuchen, mich selbst zu retten. Ich höre auf, vor ihm wegzulaufen. Ich glaube ihm das. Aber ich glaube ihm noch mehr. Ich glaube ihm, dass er jetzt mein Leben verändern will. Weil, schaut nochmal. Denn wir sind sein Werk. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus uns. Es ist ein Geschenk. Aber jetzt fängt Gott in uns etwas Neues an. Etwas absolut Neues an. Gott ist nicht fertig, wenn er uns die Schuld vergeben hat. Gott möchte unser Leben neu gestalten. Schau, Gott sagt, das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sagt, ich will mein Gesetz ihnen nicht nur in den Kopf geben, in den Verstand, damit sie sich schön auswendig aufsagen können, sondern ich möchte mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir gerne tun, was Gott sagt. Ja, es ist dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Wisst ihr, es gibt so viele unterschiedliche Motive, das zu tun, was Gott sagt. Die einen gehorchen Gott oder versuchen es wenigstens aus Angst vor der Strafe. Ja, ich gehorche Gott, weil ich nicht bestraft werden will. Andere gehorchen Gott, weil sie eine Belohnung bekommen wollen. Andere gehorchen Gott, um andere Menschen zu beeindrucken. Wenn Gott sein Gesetz in unser Herz schreibt, dann wollen wir Jesus gehorsam sein, nicht um eine Belohnung zu bekommen oder um eine Bestrafung zu vermeiden, sondern einfach, weil wir ihn lieben. Dann frage ich nicht mehr, was muss ich noch alles tun? Eigentlich hätte ich gern Feierabend, aber was muss ich noch alles tun? Sondern ich sage, Herr, was darf ich noch für dich tun? Ich möchte dir nicht nur das geben, was ich geben muss, ich möchte dir das geben, was ich geben darf. Ich habe Freude daran, deinen Willen zu tun. Ich möchte tun, was dir gefällt, weil ich weiß, dass du mich liebst. Merkt ihr? Wenn ich immer nur fragen würde, was muss ich alles tun, damit meine Frau mit mir zufrieden ist? Ja, jetzt habe ich meine Checkliste, die hake ich dann ab und dann fertig, ja? Dann kann ich wieder meins tun. Wie würde meine Ehe dann aussehen? Ja, Gott möchte uns so verändern, dass wir Freude daran haben, das Gute zu tun. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Gott wird unser Denken so verändern, weil wir es von ihm verändern lassen. Dass wir so eine Freude an dem haben, was gut ist und rein und gerecht, dass wir schon fast einen Abscheu bekommen vor dem, was falsch ist. Ja, Gott möchte uns einen Ekel schenken vor Sünde. Wisst ihr, wo ich sehe, wie schlimm Sünde ist? Wenn ich ans Kreuz gehe, wenn ich aufs Kreuz schaue, dann weiß ich, wie schlimm Sünde ist. Aber am gleichen Kreuz sehe ich, wie groß Gottes Liebe ist. Und diese zwei Dinge brauchen wir. Wir müssen sehen, dass Sünde wirklich schlimm ist. Alles, was uns gefangen macht, ist schlimm. Es zerstört uns. Durch uns zerstört es das Leben anderer Menschen. Also Sünde ist schlimm, abgrundtief schlimm. So eklig wie ein, das habe ich letztens gesagt, ein Glas warme Gülle, oder? Wirklich. Stell dich vor, ihr müsstet so ein Glas warme Gülle trinken. Das ist doch eklig, ja, bis zum letzten eklig. Ja? Und Gott möchte, dass wir so einen Ekel für Sünde haben. Dass wir keinen Spaß dran haben zu sündigen. Ja, aber das kriege ich allein nicht fertig. Aber wenn ich sehe, was meine Sünde Jesus gekostet hat, dann merke ich, sie ist wirklich schlimm. Sehr viel schlimmer, als ich bis dahin dachte. Und am gleichen Kreuz sehe ich diese unglaublich große Liebe Gottes. Diese beiden Dinge brauche ich. Einen klaren Blick, wie schlimm Sünde ist. und einen klaren Blick, wie groß Gottes Liebe ist. Dann weiß ich, wovor ich weglaufe und ich weiß, zu wem ich hinlaufe. Und dann weiß ich, ich bin auf dem Weg nach Haus. Schaut mal. Gott ist tatsächlich in der Lage, uns frei zu machen. Frei von unserer Schuld. Aber wusstet ihr, dass Gott auch frei ist, dass Gott auch mächtig ist, uns frei zu machen von allen Dingen, die uns binden? Das heißt, wenn ich Groll in meinem Herzen habe, anderen Menschen gegenüber, wenn ich die Gewohnheit habe, schlecht über andere Menschen zu reden, wusstet ihr, dass Jesus so stark ist, dass er mir das nehmen kann, wenn ich bereit bin, es mir nehmen zu lassen? Wenn ich in irgendeiner Sucht drin stecke, sei es Pornografie oder stoffliche Süchte oder wenn ich mich davon abhängig gemacht habe, was andere Menschen von mir denken, wusstet ihr, dass Jesus mich frei machen kann davon? Leute, ich sage euch jetzt nicht, ihr müsst jetzt sündlos sein und wehe, ihr sündet noch einmal, dann seid ihr verloren. Darüber rede ich gar nicht. Ich sage nur, die Bibel macht so deutlich, dass Jesus so stark ist, dass er uns aus diesem Griff der Sünde befreien kann. Das heißt, wenn ich eine Sache habe und ich merke, Gott, ich schade mir selbst und ich schade den Menschen, die ich am liebsten habe, durch diese schlimme Abhängigkeit, Gott, ich will frei werden, dann gibt es in Jesus diesen Weg der Freiheit. Und er wird nie sagen, ja, sorry, das machen wir in der Ewigkeit. Ja, du musst damit leben, dass du bis zur Wiederkunft Jesu in dieser Abhängigkeit bleibst. Leute, es gibt so viele Menschen, die frei geworden sind. Frei von Drogen, frei von Pornografie, frei von diesem Zwang, immer nur anderen Menschen gefallen zu wollen und dabei selbst zu vergessen, sein eigenes Leben zu führen. Jesus macht frei. Er macht wirklich frei. Und wisst ihr was? Auf diesem Weg der Freiheit sind wir wirklich glücklich. Wir dürfen nicht denken, dass der Weg der Nachfolge, also wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dass das der Weg ist, auf dem wir immer nur mit hängenden Schultern durchs Leben laufen, weil das Leben ist ja so furchtbar. Leute, der Weg der Freiheit ist der Weg des Glücks. Und ist es nicht so, dass manche Eltern werden das nachvollziehen können, dass Eltern leiden, wenn sie sehen, dass ihre Kinder in irgendwelchen Abhängigkeiten verstrickt sind? Und dass Eltern sich so sehr freuen, wenn ihre Kinder mit der Hilfe Gottes da rauskommen? Wisst ihr, wir haben einen himmlischen Vater, der sich um alles kümmert, was uns wichtig ist. Es gibt nichts, was auch nur im geringsten unser Wohlbefinden betrifft, das ihm egal wäre. Das ist der Vater, den wir haben. Aber er ist auch der, der uns die Kraft gibt, ein neues Leben zu führen. Freiheit, echte Freiheit. Freiheit zum Durchatmen. Freiheit zum Entfalten. Freiheit, um endlich das Leben zu führen, zu dem Gott mich berufen hat. Freiheit. Ihr Lieben, Jesus bietet uns Freiheit. Denn hier steht, deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Mit anderen Worten, Freiheit. Freiheit, das Leben zu führen. Ich möchte euch sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir niemals, niemals in unserem Leben, wenn wir aus der Perspektive Jesu auf unser Leben schauen, bereuen werden, dass wir einen Schritt mit ihm gegangen sind. Ich denke, wenn wir einmal bei ihm sind und zurückblicken, dann werden wir jede Etappe unseres Weges bereuen, die wir nicht mit ihm gegangen sind. Wir werden aber nie bereuen die Strecken unseres Weges, die wir mit ihm gegangen sind. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ich glaube, das ist die Wahrheit. Freiheit. Ich möchte euch sagen, wir haben jetzt darüber gesprochen, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Er ist der einzige Weg, wirklich frei zu sein. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Frei von Schuld, frei von Abhängigkeiten, frei vom Erwartungsdruck anderer Menschen. Und ihr könnt die Liste fortführen. Ja, in Jesus ist Freiheit. Und das Leben mit Jesus besteht aus vielen Schritten. Auf jedem Schritt haben wir Freiheit. Wir haben die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Was ist euer nächster Schritt? Ich möchte euch heute mal diese Frage vorlegen. Wenn ihr so in euch geht, wenn ihr euch mal jetzt ganz bewusst vor Jesus hinstellt, ja, Jesus ist da. Und ihr fragt, Jesus, was ist mein nächster Schritt? Was legst du mir gerade aufs Herz? Versteht ihr, es kann sehr unterschiedlich sein. Vielleicht sagt Gott, ich möchte, dass du hingehst, dich bei jemandem entschuldigst. Vielleicht sagt Gott, ich will, dass du aufhörst, ein Sklave deines Geldes zu sein und dass du mich an die erste Stelle setzt. Vielleicht sagt Gott, es ist Zeit, ich möchte, dass du dich taufen lässt und damit deine Entscheidung zum Ausdruck bringst, dass du mir nachfolgen möchtest, dass du mir vertraust. Vielleicht ist dieser Schritt, wenn ihr merkt, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich mich ein Stück von Jesus entfernt. Vielleicht ist dieser Schritt, komm einfach zurück. Ja, mach einfach einen Neustart. Also wo immer du stehst, das Leben mit Jesus ist ein Weg, der Schritt für Schritt ist. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist, wir gehen diesen Weg nicht allein. Jesus schickt uns nicht auf einen Weg und sagt uns dann, wir sehen uns dann im Himmel. Er hat versprochen, dass er auf jedem einzelnen Schritt dieses Weges mit uns ist. Mit uns. Wir dürfen an seiner Hand diesen Weg gehen. Und ich möchte euch heute wirklich ermutigen, dass ihr heute etwas ausdrückt. Nämlich, Jesus, ich möchte von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen und ehrlich, ich möchte meinen Weg gehen. Wir werden jetzt ein Lied hören. Ich möchte meine Schüler nach vorne bitten. Ein Lied, das eine wunderschöne Verheißung ist. Es gibt eine Verheißung, die in der Bibel wohl öfter drinsteht als irgendeine andere Verheißung. Und diese Verheißung ist, ich bin mit dir. Ja, Jesus wird in der Bibel auch Immanuel genannt. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich bin mit dir. Kommt ihr? Und wenn wir dieses Lied jetzt hören, habe ich eine Herausforderung an euch. Wenn ihr dieses Lied gleich hört mit dem Zuspruch Gottes, ich bin mit dir, wollt ihr ihm dafür danken in eurem Herzen? Und wenn ihr sagen wollt, Herr, ich habe verstanden, da gibt es einen Schritt, den du mir aufs Herz legst, einen Schritt, den ich gehen soll. Wie wäre es, wenn wir miteinander dafür beten? Also, wenn wir dieses Lied jetzt hören, ich würde gerne nach diesem Gebet ein besonderes Dankgebet sprechen. Einfach Gott danken, dass er dafür uns da ist. Und wenn du was spürst, wo du sagst, ich habe gerade was Konkretes auf dem Herzen, einen Schritt, den Gott mir aufs Herz legt und ich möchte ihm sagen, ich möchte diesen Schritt gehen, möchtest du einfach, während wir dieses Lied hören, hier zu einem Gebet nach vorne kommen? Wenn Gott dich bewegt, dann lade ich dich ein zu einem Gebet, während wir dieses Lied hören, hier nach vorne zu kommen und nach dem Lied werde ich beten.
Spring bei dir, wenn die Sonne. keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist. Ich liebe dich und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Oh, welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehen und du merkst, dass dein Lebensweg ein Weg zu mir war. Oh, welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehen und du merkst, dass dein Lebensweg ein Weg zu mir war. Dann wirst du staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Dann wirst du staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der
Paulus hat gesagt, jetzt sind wir Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr Lieben, das ist meine Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich frage mich, wenn heute jemand hier ist, dem Gott einen Schritt aufs Herz legt, was immer sein mag, das ist zwischen dir und ihm. Aber du sagst, ich spüre einen Schritt, den Gott mir aufs Herz legt. Und ich möchte ihm sagen, und ich möchte auch zu seiner Ehre das bekennen. Ich möchte meinen nächsten Schritt mit ihm gehen. Dann lade ich dich ein, dass du zu einem Gebet hier nach vorne kommst. Wenn du das spürst, dass Gott dich drängt, dass da ein Weg ist, den er dich führen möchte. Ist jemand da, der diese Einladung annehmen möchte für ein Gebet? Wir werden es nie bereuen. Ich möchte sagen, ihr könnt Gott vertrauen in allem. Und was immer euch aufs Herz legt, es ist der beste Weg für euch. Wollen wir aufstehen miteinander zum Gebet? Herr, du siehst uns, du weißt, wo wir stehen. Und du weißt, welches der nächste Schritt ist, der vor uns dran ist. Herr, wir sind dir so dankbar für jeden Weg, den du uns schon geführt hast. Wir sind dir dankbar für das, was du am Kreuz für uns gegeben hast, um uns echte Freiheit zu schenken. Herr, und in dieser Freiheit möchten wir leben. Wir möchten dich bitten, ja, dass du uns wirklich hilfst, uns ganz auf dieses Leben in Freiheit einzulassen. Uns von dir befreien zu lassen von allem, was uns bindet. Herr, du kennst uns ganz genau. Du weißt, ja, wie sehr wir dich lieben. Du siehst aber auch, wo es Dinge gibt, wo wir kämpfen. Und wir möchten dich bitten, Herr, bitte hilf, dass wir uns von nichts und niemand davon abhalten lassen, dir nachzufolgen. Herr, wir haben verstanden, dass du vertrauenswürdig bist und in allem wirklich nur unser Bestes im Sinn hast. Herr, und das glauben wir dir. Und so hilf uns bitte, Herr, mit dir zu leben. Hilf uns nie aus den Augen zu verlieren, wie gut du bist und zu was für einer Freiheit du uns berufen hast. Danke, Herr, dass du wirklich die Antwort bist auf die wichtigsten Fragen unseres Lebens. Ja, sogar auf alle Fragen. Danke, dass du dieses Gebet jetzt erhört hast. In deinem Namen. Amen. Amen. Bitte nimm wieder Platz.